Verein zur Förderung des neuen Bewusstseins. Bewusst werden. Bewusst sein.
Herzlich willkommen zum Bewusstseinsradio. Mein Name ist Melanie. Wir verbringen ja sehr viel Zeit in den Innenräumen, in Wohnungen und Arbeitsräumen, und da kann es sehr schädliche Stoffe geben, die unsere Gesundheit beeinträchtigen, zum Beispiel ausgelöst durch Kleber, Bodenbelege, Lacke, Wandfarben, Holzwerkstoffe, Teppiche und vieles mehr. Und ich habe heute ein Gespräch mit Hans-Peter Tritscher. Er ist gelernter Tischler und Baubiologe, und mit ihm spreche ich heute über die Auswirkungen der verschiedenen Stoffe, Materialien, die wir in unseren Wohnungen, Häusern verwenden, und was das für unsere Raumluft bedeutet und was man tun kann. Christi, Hans-Peter, ich freue mich sehr, dass du da bist.
Ja, Christi.
Wir haben ja im Vorgespräch schon darüber geredet, du hast mir ein paar Sachen erzählt und war sehr beeindruckt, wie viel du da weißt in diesem Bereich. Und bevor wir da in die einzelnen Räume und was es da für Materialien gibt zu eintauchen, würde mich interessieren, wie bist du denn dazu gekommen, dass du dich mit diesem Thema beschäftigst?
Ja, ausschlaggebend war das, dadurch, dass ich viel auf Montage war in der Tischlerei, und da haben mich nachher Kundschaften gefragt, ja, welche Bodenbelege kann man da rein tun als Alternative, welche Wandfarben kann man nehmen und welche Putze kann man hernehmen. Ja, das Einzige, was ich damals noch wusste, ja, einen Lehmputz kann man hernehmen und einen Kalkputz kann man hernehmen. Und ich bin oft noch auf die Suche gegangen und habe geschaut, dass ich irgendwo eine Weiterbildung mache. Und habe die Weiterbildung gemacht zum Baubiologen. Und das war ganz interessant, da sind auch die ganzen Materialien vorgestellt worden, welche Vor- und welche Nachteile das haben, von den Heizungssystemen angefangen bis zu den Elektroinstallationen, das ganze Spektrum ist noch alles durchgegangen worden.
Das heißt, also das, was du jetzt erzählst, ist der Grund, warum du dich angefangen hast, mit dem zu beschäftigen, ist, weil die Nachfrage von Kunden war, richtig?
Nachfrage würde ich nicht sagen. Ich würde sagen, das Interesse war seitens der Kundschaft viel da. Und dadurch, dass ich jetzt da ziemlich gut vernetzt bin, beziehungsweise gute Kontakte habe, wo ich sage, okay, der macht die Messtechnik, der macht das und der macht das, und dann tue ich das halt noch weiterempfehlen.
Und du hast dich ja auf die Materialien in den Innenräumen spezialisiert.
Materialien und wie die Gestaltungsform ausschaut. Das war das größte Interesse, wo ich sage, okay, eine Küchenfront oder eine Front von Kastel muss nicht immer groß sein, es kann auch schräg sein oder kann zum Beispiel die Waldkanten drauf sein und solche Sachen. Was ich noch mehr weiter vertieft habe, das war der bioenergetische Holztest. Da bin ich sogar so weit reingegangen, die Symbolik von der Holzart, was das alles ausdrücken kann. Zum Beispiel die Lerche ist fürs Thema loslassen, das heißt, wenn es Menschen gibt, die können die Situation in der Firma nicht, bringen jetzt mit heim, oder zum Beispiel sie sind einmal die Arbeit mit heim nach Hause und können noch nicht abschalten. Da ist die Lerche wieder ganz gut da für das Thema loslassen. Oder zum Beispiel, wenn ich jetzt die Nuss hernehme, die Nuss hat Symbolik für ein Abgrenzen. Das heißt, wenn man jetzt in der Natur anschaut und man schaut einen Nussbaum an, rundherum von Nussbaum wächst fast nichts. Der Nussbaum ist ein Windbestäuber, das heißt, die Insekten kommen auch nicht zu, die was ihn bestäuben dann, sondern das macht nur der Wind. Und der Nussbaum zum Beispiel tut wieder die Leute unterstützen, die was nicht nachsagen können, die muss immer ja sagen, damit das akzeptiert werden oder anerkannt werden von den Mitmenschen und das. Und dort da zum Beispiel der Nussbaum wieder Grenzen setzen. Der dort die Psycheleien wieder unterstützen, zum Beispiel.
Aha, und wie ist es dann, weil das ja häufig verwendet wird mit der Buche?
Buche und Ahorn sind ja ziemlich neutral. Die Erle und die Birke ist wieder ganz interessant. Die sind Pionierbäume, das heißt, dort wo ein feuchter Grund ist, die dann den Grund wieder trocken legen. Mhm. Zum Beispiel, wo eine Auwiese irgendwas ist und dort diese Birke oder Erle, dann wird nachher der Boden trocken. Da habe ich jetzt vor 3 Wochen ein Gespräch gehabt und die hat gesagt, sie haben jetzt unten im Haus wieder Mauerfeuchten drinnen, weil gegenüber von der Straße die Birken umgeschnitten worden sind. Die Birken waren ungefähr 3 oder 5 Meter entfernt von dem Haus. Und vorher haben sie Schwierigkeiten gar nicht gehabt. Jetzt müssen sie unten wieder in Feuchtungsgeräte in Köln reintun, weil die Mauern wieder nachfeuchtet werden, zum Beispiel.
Mhm. Sehr interessant. Wie ist es jetzt mit diesen anderen verwendeten Materialien? Wenn man jetzt zum Beispiel so einen Gang durch verschiedene Räumlichkeiten, klassische Räumlichkeit von einer Wohnung machen, zum Beispiel fangen wir an beim Wohnzimmer. Wie ist da so deine Sicht der Dinge, was da so üblicherweise so verwendet wird und was das mit diesen Materialien so auf sich hat?
Also üblicherweise wird derzeit ziemlich viel Vinylboden verwendet. Die sind circa 4 oder 5 mm stark. Oben hast du ein Holzdekor-Muster drauf und alles andere ist Kunststoff. Und bei denen hast du noch den Nachteil, wenn jetzt die Sonneneinstrahlung kommt, die Innentemperatur von dem Material hat noch 50 oder 60 Grad, dann kann man die ganze Weichmacher raus und das Produkt wird noch spröder und wird rissig. Und die Weichmacher dünsten aus und dann hast du wieder die schlechte Raumluft da. Ich zum Beispiel reagiere so, wir fangen die Augen zu brennen an, es ist so ein kratzender Geruch, beziehungsweise fängt noch bei mir der Hals zum Kratzen an, Kopf wegkriege und wie gesagt, ich muss noch den Raum verlassen.
Und was ist der Unterschied von diesen Vinylböden zu Laminat?
Der Unterschied ist das, du hast zwar oben auch ein Holzdekor, die kann man vergleichen mit der Dekorspombe, wo Ahorn, Nuss oder solche Sachen auffotografiert werden und aufgedruckt werden. Und unten, der Körper unten, ist ein MDF-Platten, das heißt mitteldichte Faserplatten. Die meisten Leute kennen eine Hartfaserplatten für die Rückwand hinten, für die Kuchenkasten zum Beispiel. Da habe ich das hergenommen. Die sind circa 8 mm stark.
Und was ist da mit den Stoffen, die da drinnen sind?
Die MDF-Platten ist nicht so anfällig, beziehungsweise nicht so schädlich, weil die wird so gepresst, so stark gepresst, und das Harz, was da drinnen ist, bei den MDF-Platten ist meistens Sägespänematerial, Rippenmaterial, von dem Holz her und das alles, und das wird so stark zusammengepresst durch das eigene Harz, was drinnen ist, verpresst es das selber. Nur wenn du eine gewisse größere Stärke haben willst, dann wieder brauchst du einen Kleber dazu, damit das da 6 cm oder 8 cm dicke Platten kannst, dann brauchst du einen Kleber dazu. Und so für den Fußboden brauchst du das nicht, die haben meist nicht so maximal 8 mm in der Stärke.
Mhm. Und wie ist es mit den Wandfarben? Da gibt es ja auch ganz viele unterschiedliche Varianten und sehr viel Auswahl.
Ich bleibe nur kurz beim Fußboden. Mhm. Optimal war es Schiefboden, wo es nur Polsterholz und auf das Polsterholz tust du den Schiefboden aufnageln oder aufschrauben. Das war das Natürlichste. Derzeit ist immer so, wie der Estrich reingelegt, Fußbodenheizung kommt rein. Und dann ist die Frage, soll man Fußboden, einen Fertigparkettboden reinbicken oder schwimmend verlegen? Wenn du eine Fußbodenheizung hast, wäre es optimaler, wenn du ihn reinbicken tust, weil du hast noch keine Luftschicht rein zwischen Estrich und Fußboden. Und dann hast du nicht so, dann tut die Fußbodenheizung besser reagieren. Sonst tut es verzögernd reagieren, wenn es die Wärme abgibt. Und wenn du jetzt einen Massivholzboden rein tust mit 3 cm Stärken oder 4 cm Stärken, dann hat eine Fußbodenheizung eh keinen Sinn, weil bis dass die Wärme von den 4 cm aufgeht von Holz, hat die Fußbodenheizung keinen Sinn. Mhm. Das nächste ist das Fischgratmuster, was früher mal gegeben hat, das war auch da wieder optimal. Die sind solche Lamellen, meistens sind sie in Eiche, die sind 5 cm breit und 55 cm stark, lang und 2,5 cm dick. Die werden auch aufgeknobelt und die werden nachher angeschliffen und nachher werden sie wieder fertig geölt. Dann ist die Oberfläche auch fertig. Das waren die optimale Sachen von Fußboden jetzt her. Und wie du sagst, bei der Wandform, da gibt es natürliche Wandform, da gibt es synthetische Wandform. Da gibt's wieder diffusionsoffene Wandform. Und meine Favoriten sind das, wenn ich weiß, welche Inhaltsstoffe drin sind in die Form. gewisse Formhersteller geben die Inhaltsstoffe bekannt. Die meisten eher nicht, weil es Angst haben, du kannst es noch produzieren oder noch machen. Nur, wenn die Inhaltsstoffe nur hinschreiben und kein Prozentansatz einigen, wie viel von denen rein haben, dann kannst du es eh nicht nachmachen. Aber da gibt's halt Firmen, die haben halt Angst damit, dass es, wenn sie es bekannt geben, damit das nicht nachgebaut werden.
Und welche Arten von Wandfarben würdest du jetzt nicht verwenden?
Ja, Silikatfarben würde ich nicht nehmen. Wenn du die ausstreichen tust, das macht wieder dicht und tut nachher die Oberfläche tut wieder nicht so gut atmen, als wenn du eine natürliche Wandfarbe hernimmst.
Und da gibt es ja bei diesen Wandfarben, das ist mir aufgefallen, auch ganz viele mit irgendwelchen Umweltzeichen. Was hat es mit denen auf sich?
Ja, man kann auf die Umweltzeichen vertrauen oder auch nicht vertrauen. Das ist Einstellungssache, wie gesagt, ich persönlich darf es nicht vertrauen. Ich sage mal solche Hersteller, wo ich sage, okay, der kann mir, tut mir die Inhaltsstoffe bekannt geben oder schreibt sie irgendwo auf, und du kriegst dann Informationszettel mit, du kannst das anschauen. Und wir haben nachher den Vorteil, wenn wir solche Produkte haben, dann sagen wir zu den Leuten, wenn sie die Farbe auf das oder das Öl auf das auf dem Fußboden oder auf die Möbel, dann kannst du die Inhaltsstoffe haben, dann kannst du einen Allergietest machen beim Hausarzt und sagen, okay, da bin ich allergisch oder da bin ich nicht allergisch, dann kann man auf andere Produkte mit anderen Inhaltsstoffen ausweichen. Früher war es so, dass es von den Naturölen gegeben oder von den Naturformen gegeben, entweder auf Binnenwachsbasis oder auf Orangenölbasis. Und da sind wieder viele Leute allergisch geworden auf den Binnenwachsbalsam, weil sie haben noch eine Bienenstichallergie gehabt und das ist, und da sind auch die Inhaltsstoffe drin von der Biene oder von Honig und das. Und da können jetzt auch allergisch reagieren. Da sind wir mittlerweile aber draufgekommen, das gilt nur für den Anwender. Das heißt, wenn ich jetzt Leute zur Öl haben möchten auf ein Möbel und du lässt dich ungefähr 14 Tage in der Werkstatt ausdunsten, für die Gerüche her und das alles, dann haben die, wo sie das Möbelstückel kriegen, keine Belastung. Das geht nur auf den Anwender hin, und der Anwender auf das allergisch reagiert. Anwender heißt das, zum Beispiel, wenn du jetzt ein Tischler das Öl nur für eine Kundschaft oder für ein Vereinsmitglied oder für einen anderen. Das ist damit gemeint.
Mhm. Jetzt haben wir die Wandfarben, hast du kurz angesprochen, und wie schaut's mit diesen Polstermöbel aus? Couch zum Beispiel.
Was du rein auf ein Naturprodukt geben willst, dann kannst du nur mehr Eckbank machen, ohne Schaumstoffpolster, nur aus Massivholz. Das tut keiner, weil ist nicht zu bequem zum Sitzen, weil es zu hart ist. Und ein Schaumstoff ist auch ein Erdölprodukt, nur ist 0,0% Erdölprodukt dabei, das andere ist alles Luft von Schaumstoff. Weil es wird durch die Luft so aufgeblasen und da hast du eine gewisse Dicke dann. Da gibt es wieder verschiedene Härten von Schaumstoff. Da gibt es einen Schaumstoff für die Sitzfläche, da gibt es eine Schaumstoffhärte für die Lehne hin zum Beispiel. Und es gibt auch wieder Schaumstoffe für Pustermöbel oder für Wohnlandschaften. Das heißt.
Gibt es da auch Ausdünstungen von diesen Möbeln, von diesen Polstermöbeln?
Ja, gibt's auch. Ich glaube, wenn man es frisch kaufen tut, dann hätte ich fehlen, wenn man es auspacken tut, dass man es noch in den Wohnzimmer aufstellt und nachher einmal einen Tag einmal richtig durchlüften tut oder zwei Tage durchlüften tut und erst am zweiten, dritten Tag erst einmal einsetzen tut oder dann erst einmal ins Wohnzimmer geht. War halt die Empfehlung von mir einmal gesehen, aus meiner Sicht gesehen.
Aber es gibt ja so Couch-Materialien mit Schurwolle.
Gibt's auch, ja.
Und wie siehst du das?
Das finde ich okay. Da sind wir gerade bei einem Forschungsprojekt. Da habe ich zum Tapezierer gesagt, ja, ich möchte einen Lodenstoff aufbauen. Dann sagt er zu mir, ja, das hat aber keinen Sinn, du hast trotzdem bei der Weißpolsterung ein Schaumstoff drauf und dieses, ja, das ist mir schon klar, aber der direkte Kontakt mit dem Möbelstück ist der Stoff, wo ich drauf sitze und der Schaumstoff ist noch der Naturstoff drauf. Oder zum Beispiel, ich habe vor 3 Jahren eine Gewand gekauft, einen Lodenstoff, die Schneiderin hat mir eine Gewand geschneidert, die meisten Leute sagen, ja, schon wie die kratzt und hin und her, ja, das waren Zeiten vor 25, 30 Jahren, erst die ganze Schafwolle kratzt und das. Und da sind auch nachher die Firmen draufgekommen. Bücher. Wo ist das hernimmst von Büchern Schaf? Und so ist die Schaf die Wu hernimmst von Bergschaf. Und sie schaust, die sind in der Natur draußen, sind viel robuster. Und die fangen schon an zum Kotzen. Wenn sie so aber Merino-Wolle hernimmst oder Kaschmir-Wolle hernimmt, dann ist das wieder ganz was anderes. Die sind in einem ganz anderen Klima aufgewachsen, die Tiere. Und das ist die Wu ja ganz anders da.
Aber wie ist es zum Beispiel mit diesen, wenn zum Beispiel in Räumen abgegrenzt wird oder ein zusätzlicher Raum geschaffen wird und da werden so zementgebundene Platten oder Leichtbetonplatten oder Gipskartonplatten genommen? Was hat's denn mit denen auf sich?
Ja, früher, glaube ich, in die 60er oder 70er hat's noch die Heraklit-Platten gegeben. Heraklit ist ja eigentlich nur ein Firmennamen. Normalerweise heißen sie ja Wollplatten, entweder zementgebundene Wollplatten oder also Holzsperrenplatten, Späneplatten oder sonst magnesitgebundene. Wir kennen es alle als ja, Heraklitplatten. Die nimmst du auf, die schraubst auf und du tust dich verputzen. Das ist gleichzeitig ein Putzträger. Und zwischen zementgebundene Heraklitplatten und magnesitgebundene Platten ist der Unterschied, dass die zementgebundene Schadstoffe ausdünsten kann, weil der Zement produziert wird in der Plastikverbrennung. Da wird wieder Zement produziert, beziehungsweise ein bisschen Gips, das ist der Rauchgips, also das ist kein Naturgips und das wird vermischt und dann wird der Zement produziert. Und dann in Nachteil, du hast ziemlich viel mehr Energieaufwand. Also das heißt, du musst ziemlich viel Energie einstecken, dass das produzieren kann. Und dann hast du angesprochen, die Gipskartonplatten. Da gibt es auch wieder zwei Arten. Da gibt es die Gipskartonplatten oder die Gipsfaserplatten. Der Unterschied ist das, die Platten ist, glaube ich, 12,5 mm stark. Und die Gipskartonplatten ist in der Mitte der Gipskarton und drumherum ist ein Karton umwandelt. Gipsfaserplatten, da ist einfach ein Gipsplatten und innen drin sind die Glasfaserfäden dabei. Gipskartonplatten ist jetzt das, wenn jetzt ein Feuer ausbricht, dann wird der Karton fängt Feuer und nachher die Stopp. Und bei der Gipsfaserplatten, wo die Glasfaser drinnen eingemischt sind, da fängt gar nichts an zu brennen.
Und von den Schadstoffen her ist dann welche zu bevorzugen?
Wenn ich auf einer Dubertral gegangen, nehmen wir die Lehmplatten. Da gibt es fertige Lehmplatten, die schrauft man auf eine Ständerwand auf, auch wie eine Gipsplatten. Und dort, wo die Fugen sind, die tut man nachher versprochen.
Okay, wenn wir jetzt da weitergehen in die Küche.
Ja.
Was ist denn in der Küche so üblich in der Anwendung?
Ja, von den Materialien her ist meistens Spanplatten-Dekor. Der Korpus ist meistens Spanplatten-Weiß beschichtet. Und dann sind die Fronten entweder in Dekorfronten oder du machst eine Massivholzfront mit Rahmenelementen drinnen. Derzeit ist momentan der Trend Hochglanzfronten. Die sind MDF-Platten, die wo es noch mit Hochglanzlack lackiert wird. Eine Hochglanzfront ist halt zum Aufpassen, dass man keine Mikrofaser durchnimmt. Weil die Faser so hart ist, dass man leichte Kratzer reinkriegt mit der Zeit und dann ist noch einmal Hochglanz, dann ist trüb und matt wird's dann.
Und was ist bei diesen Hochglanzküchen, also was ist da mit den Lacken, die da so verwendet werden? Wie schaut's da aus mit dem, weil in der Küche entstehen ja auch steht teilweise auch viel Wärme und viele Gerüche. Wie interagiert das und was hat das für Auswirkungen?
Also, solche Platten oder solche Plattenmaterialien, dann die Dämpfe oder die, wo man jetzt zum Beispiel kochen tut, die Fette, das tut es nicht absorbieren. Das heißt, du hast noch den Geruch drin in der Küche, wenn du jetzt ein Naturmaterial hernimmst, dann nehmen die Feuchtigkeit oder die Gerüche auf und geben es dann wieder sukzessive, langsam wieder ab, ohne dass es du merkst. Ich habe ein Gespräch vor 6-7 Jahren, die haben ein Haus gebaut, die haben ein Lehmputz aufgetan in die Innenräume. Und haben zu Silvester so eine große Brotpfanne hin, so eine Pfanne hin auf dem Tisch und die hat gemerkt, boah, da haben wir keinen Dunstabzug dabei und alles mögliche. Nächsten Tag wird es halt noch Fett rechnen und alles mögliche. Aber nächsten Tag, wie sie aufgestanden ist, hat sie gar nichts kochen von Fett. Das heißt, die Gerüche hat der Lehmputz aufgenommen und haben sie nachher dann wieder angegeben und in solchen kleinen Mengen, dass es du nachher nicht mehr kochen hast. Das heißt, der Lehm oder die Schofole, die sind Luftfeuchtigkeit regulierend. Das heißt, wenn die Luftfeuchtigkeit zu hoch ist, dann nimmt der Lehm die Feuchtigkeit auf, die Schofole auch, die Schofole halt. Und nachher, wenn es zu trocken ist, die Luftfeuchtigkeit, dann gibt es wieder ab. Also das heißt, da wird das Raumklima auch wieder begünstigt. Und wenn man jetzt die Plattenmaterial wegtut und man geht auf Massivholz und man lässt die Oberflächen geölt, dann ist es der gleiche Zweck, was der Lehmputz hat. Die Oberfläche wird nicht versiegelt und die bleibt offenbarig. Und was in der Küche noch ist, ja, derzeit sind die Arbeitsplatten mit den 38 mm der Stärken, die Spanplatten Dekore, da gibt es verschiedene Dekore, was du drauf tust und das heißt. Alternative dazu war halt der Stromplatten, aber das ist halt
kostspielig.
Finanzielle Frage dann, ja.
Ja. Das heißt, wenn man jetzt wenn man die optimale Küche einrichten würde, dann wäre es mit einer Stromplatten und einer Vollholzküche, oder?
Ja, man kann die Körper zum Beispiel alternativ hernehmen, Tischlerplatten oder Dreischichtplatten. Da ist auch weniger Kleber drin, als wie bei den Spanplatten. Weil wenn du den Spanplatten hernimmst, wo es ein Kubikmeter groß ist, dann hast du da 900 Kilogramm Kleber drin. Und der Spanplatten in der Stärke von 1 Meter mal 1 Meter mal 1 Meter hast. Wo du es jetzt auf eine Dreischichtplatten hast oder auf eine Tischlerplatte bist du da unten auf 11, 13 Kilo.
Okay.
Ein Kubikmeter.
Okay, und wenn wir jetzt da zum nächsten Raum weitergehen, also zum Badezimmer. Da gibt's ja unterschiedlichste Badezimmermöbel. Wie schaut's da aus?
Da gehe ich jetzt nicht gerade auf die Möbel, sondern auf die Gestaltung hier. Früher haben wir das Badezimmer ganz auf bis zur Decke verfließt. Das heißt, da die Luftfeuchtigkeit überhaupt nicht ausmengt. Da war die Feuchtigkeit in den Raum drin, die hast du nur dann rausgekriegt, wo du die Tür aufgemacht hast und das Fenster hast aufgemacht. Optimal war es, wenn man nur durch den Spritzbereich fließen tut und das auch noch mit Lehmputz macht oder mit Kalkform macht, weil die dann wieder der Lehmputz und der Kalkanstrich, die dann wieder die Feuchtigkeit reguliert. Bei den Möbeln ist das gleiche. Wenn ich jetzt ein Spanplattendekor hernehme, dann bleibt die Feuchtigkeit oben auf der Oberfläche und oben rennt es mit der Zeit oben und dann siehst du genau, wie es unten und oben tropfen tut. Und das ist beim Massivholz nicht so stark der Fall. Und Massivholz hast du nachher die Unangenehmigkeiten, wo jetzt das Tier sich ein bisschen verzieht, weil es verschieden geschlagen worden ist von der Holzart her oder ja, zum Beispiel Buch und Dani zum Beispiel im Wohnzimmer nicht hernehmen, weil die da ziemlich stark an die Feuchtigkeit reagieren. Optimal war es zum Beispiel der Fichte, Lärchen kann man hernehmen, Eichen geht auch wieder, Eschen, Ahorn zum Beispiel geht auch wieder. Die ganzen Duschkabinen, wo es sind, ja, da ist die Alternative zu Kunststoff, kannst du sagen, du nimmst ein Glas her. Und es gibt noch solche Architekten, die sagen, okay, sie machen im ganzen Badezimmer alles mit Lehmputz, und dort, wo das die Brause ist, da machen sie eine Verschalung aus Tannenholz, sägerau, und machen hinter Lüftung. Es wird mal das Wasser, das Holz wird zwar nass und das alles, aber wenn man das so montiert, dass du einen konstruktiven Holzschutz hast, dass hinten eine Hinterlüftung ist, und du bist mit dem Brausen fertig, und da kommt noch kein permanent Wasser mehr hin, dann tut das verloren hinten aus, dann tut das wieder alles direkt von der Hinterlüftung her. Und hinterbei ist noch der Lehmputz, der nimmt die Feuchtigkeit auch wieder auf und gibt es nachher wieder ab.
Das heißt, die Schimmelgefahr ist dann nicht so groß.
Der ist überhaupt nicht gegeben.
Der ist mit einem Lehmputz, ist der dann überhaupt nicht gegeben.
Genau, ja.
Mhm. Ja, wenn man zum nächsten Zimmer geht, das WC, da ist ja gut klassisch mit Fliesen. Und da ist aber das Thema mit gewissen WC-Steinen oder Putzmitteln, die da in Verwendung sind.
Ja, wie gesagt, wir nehmen zum Beispiel hier einen Allzweckreiniger. Da ist es auch alles drauf, da sind auch die ganzen Inhaltsstoffe drinnen, oder ja, sind auch drinnen, wo es sagt, okay, das kannst du hernehmen. Früher Zeiten haben meine Großeltern nur Nässig hergenommen, nur der Regen wird dementsprechend intensiv machen, wenn du putzt hast und das alles.
Also ich kann mich erinnern, wie ich in der Schule haben wir im Chemieunterricht, hat der Chemielehrer uns immer wieder darauf hingewiesen, dass diese WC-Steine, die so klassischen, die man da so einhängt, er hat gesagt, dass die Leute glauben, dass sie dadurch eine Reinigung haben, aber dass das überhaupt nichts zur Reinigung beiträgt, sondern ausschließlich für den Geruch ist und dass das pure Umweltbelastung ist. Also ich muss auch sagen, wenn man mal umgestellt hat auf andere Waschmittel oder andere Putzmittel, dann riecht man auch, wenn man irgendwo ist und man riecht diese Putzmittel und das Waschmittel oder die Weichspüler und so weiter, was da für Stoffe drinnen sind, das ist so penetrant, finde ich, dass es sehr unangenehm riecht, wenn man das lange Zeit nicht mehr hat. Es hat ja auch Auswirkungen auf das Raumklima.
Zum Beispiel WC halt ich mich ehrlich gesagt nicht so lange auf, aber wenn ich jetzt zum Beispiel solche Duftsprays hernehme, die muss ich dann automatisch einschalten, alle 15 Sekunden mit so einem Sprühnebel auslassen oder was. Das ist schon bedenklich, wo ich sage, okay, das muss ich auch nicht haben. Ich sage, okay, wenn es jetzt wirklich ein Geruch ist, der was mir nicht taugt, ja, dann mache ich die Fenster auf und die Lüfte.
Oder man kann ja natürliche Hydrolate verwenden. Das ist auch eine Variante, ja. Da hat man wirklich ein absolutes Naturprodukt. Wenn man jetzt zum Beispiel in die Schlafräume geht, wie sollte das Bett sein, wie sollte die Matratze sein, wie sollte der Lattenrost sein und die Kästen?
Vorteilshaft ist, wenn es geht Naturmaterialien, bei den Matratzen gibt's eins, zwei Hersteller in Österreich, die machen Mosanfertigung, die dann nur mit Schafwohl, mit Rosshaar oder mit Kastanien einsetzen, dann die Matratzen herstellen. Das heißt, ich habe einmal eine gehabt, die war 9 cm hoch, die war 3x3 cm Schafwohlschichten drauf gehabt, solche Fliesen drauf gehabt. Und was wir heute haben, wir, dann kommt eine Schicht von der Schafwolle aus und kommt eine Rosshaareinlage rein, auch mit 3 cm, das ist ein bisschen härter. Und da ist einmal, wenn man jetzt auf die Matratzen achtet, der Verkauf oder die Beratung ist auch relevant. Und wenn einer feinfühlig ist und sensibel ist, dann merkt er, okay, wenn er jetzt auf der Seite liegt, ob jetzt die Wirbelsäule einige in die Matratze oder nicht oder stabiler ist, das merkt man aber selber auch, wenn man feinfühlig dazu ist. Von den Betten her sagen, ja, kein Metall rein da, hin und her, und metallfreie Beschläge machen. Dann sage ich, ja, alles schön und gut, nur wenn das ein Haus ist mit Betonstahldecken ist, dann hat das der Eisenmücken, was im Bett ist, keinen Einfluss mehr, weil unten auf der Betondecke alles Eisen drin ist. Mhm. Wenn man das jetzt daher schaut. Mhm. Was anders ist, wenn ich jetzt ein Haus bauen will, die machen solche Tramdecken rein und da machen sie eine Schalung auf, eine Massivschalung mit 4 cm in der Stärke, machen eine Schüttung auf und da ist kein Eis drin, da schaut es wieder anders aus. Da sage ich, okay, dann hat ein Bett ohne Metall auch einen Sinn. Das nächste ist das, okay, der Wecker sind, wenn es möglich ist, mit Batterie und nicht mit Strom, beziehungsweise das Handy auch nicht angesteckt lassen und hin und her. Und vorteilhaft ist, wenn man einen Elektriker hat, der sagt, okay, ich möchte jetzt eine Netzverschaltung rein haben im Schlafzimmer, okay, von 220 Ober auf 12 Volt, also auf Betrieb, und dann habe ich von der Elektrosmog auch keine Belastung, wenn man das noch berücksichtigen wird.
Wie ist es jetzt, wenn man selber dahinter kommen möchte, was man für Schadstoffquellen im eigenen Zuhause hat? Kann man das machen selber?
Geht sich nicht ganz aus. Weil man hat selber die Messgeräte nicht dazu. Und wenn man jetzt sagt, okay, man möchte was haben, was Hand und Fuß hat, dann ist es vorteilhaft, wenn man hernimmt, der muss die Messtechnik holen und die beherrscht, beziehungsweise die Ausbildung dazu hat und die Geräte dazu hat. Und dann gibt es halt verschiedene Sachen. Entweder macht man Einzelmessung, also nur für einen Raum oder für das ganze Gebäude oder macht man komplette Raumanalyse. Das ist alles abhängig, weil es zeitaufwendig ist. Und dann stellt sich die Geräte hin in den Raum rein und lasst einmal das einmal einen Tag einmal durchrennen und schauen, wie da die Schadstoff Ausdünstungen sind beim Tagesablauf.
Ja, und wenn man dann draufkommt, das sind einige Schadstoffausdünstungen, was kann man dann konkret machen, wenn dann schon die ganzen Materialien verbaut sind und also bei den unbeweglichen Sachen, sag ich mal, kann man da noch was machen?
Ja, es gibt davon, wenn man nichts tut, schwierig. Wenn man jetzt so sagt, okay, es ist ein guter Schlafplatz, ist ja wichtig, Und man sagt, okay, man fährt halt mal ein Jahr mal nicht auf Urlaub und sagt, okay, man tut halt die Schlafzimmer aus und schaut, dass man Spannplatten raus tut und dass man halt eine Massivholzeinrichtung hat, dann ist auch schon wieder viel geholfen.
Mhm.
Oder man sagt, okay, man möchte einen Korpus von Kosten weg, dann tut man halt die Fronten tauschen, dass man die Fronten aus Massivholz macht und dann Naturmaterialien macht. Und wenn ich jetzt da einer sagt, okay, er hat so einen Schiffbau da aus Massivholz, bevor dass er sagt, er tut einen Anschleifen, das ist zeitaufwendig und der tut noch einen Vinylbau drauf, ja, dann ist es noch nur schlechter. Und da ich sagen, okay, ich darf nochmal die, zum Beispiel Schlafzimmer alles auszuräumen, muss man abschleifen, zum Beispiel, wenn man wirklich schier ist oder erst, zum Beispiel erst lackiert und man sagt, okay, man noch nicht mehr lackiert die Oberfläche, sondern geölt die Oberfläche, dann tut, hat man da auch schon ein bisschen was da, wo man sagt, okay, man muss nicht das ganze Haus umreißen. Das sind ein paar Kleinigkeiten, was man eben den machen kann. Was man noch machen kann, ist einen Vorbaustrich machen, wo man den Naturfarb hernimmt, Naturmaterialien hernimmt. Da muss man wieder einen Maler fragen, welche Farbe vorher drauf ist, ob die neue Farbe, wo ich auf die alte Farbe drauf halt. Das ist noch eine Farbanalyse zu machen. Das macht meistens der Malermeister oder der Maler. Das sind auch kleine Dinge, die was man machen kann, ohne dass man viel herumreißen muss, zum Beispiel.
Mhm. Wie ist der Eindruck, wie ist das Bewusstsein in Bezug auf die verwendeten Materialien in den eigenen Räumlichkeiten? Wie ist da so der Eindruck und auch deine Erfahrung?
Meine Erfahrung ist derzeit so, das, was vorher gut war, macht es noch schlechter. Das heißt, ich habe einen Fall gehabt, die wollten unbedingt auf einen Schiffboden einen Vinylboden aufmachen, legen lassen. Und ich bin dann hingekommen, habe noch mit einer Kette gesagt, wie vorteilhaft ist das, wenn man jetzt nur das anschleifen tut und einödet oder einleitet und je nachdem. Dann hat sie gesagt, nein, das ist zu zeitaufwendig, das geht nicht. Wir haben jetzt den anderen Raum ausgeräumt, jetzt wieder einen Fußboden einlegen. Und der fertig ist, dann darfst du die Sachen umräumen und sind im nächsten Raum fertig liegen. Ja, die Leute kann man seiner Gesundheit nicht zwingen. Sie sind alt, die Leute sind alt gut, dass sie Eigenverantwortung übernehmen könnten und möchten. Und ja, da sind wir halt die Hände oder die Füße ein bisschen gebunden, aber ja. Der hat nur einen so einen Brennfleck reingekommen, eine Zigarren mit 20 mm Durchmesser. Und die hat sich gesagt, ja, ich hätte ihn halt angeschliffen und hätte lassen, aber ja.
Ist da das Thema auch der Kostenfaktor, dass das am Vinylboden dann günstiger kommt, als zum Beispiel das anschleifen lassen?
Da fällt sich viel. Das Problem ist, dass die Leute haben keine Zeit, dass die Sachen ausrahmen und nachher übers Wochenende mal nicht einrahmen, dann, dass sie mal übers Wochenende das alles austricken kann oder drucken werden kann, der Lack oder das irgendwas drauf gibt. Da haben die meisten Leute kein Verständnis. Das meiste, was jetzt ist, ja, sie haben ein Handy, schauen online rein, schauen, welcher Fußball am günstigsten ist, dann wird das fotografiert oder was weiß ich und dann wird es bestellt. Online. Und wenn sie nachher nicht mal aussehen, dann fragen sie vielleicht einen Tischlohn irgendwie, der was umlegen kann, den lege ich nicht rein. Mit der Zeit kommen schon die Leute drauf und sagen, ja, okay, sie möchten schon was Ordentliches haben oder was Gesünderes haben, aber die Zeit ist noch nicht ganz reif.
Wie ist das, nachdem du ja da in viele Häuser vermutlich kommst, wie ist das, wenn du da wo reingehst? Also was nimmst du als erstes wahr?
Zum Beispiel bei der Küche schaue ich, welcher Nischenrückwand das die haben. Also das heißt, die Nischenrückwand ist das von Unterkastel auf dem Hängekastel zwischendrin. Das ist ein Nischenrückwand. Da sieht man viel, dass viel mit Glas gemacht wird. Vorher habe ich es viel mit Spannplatten gemacht, mit den Kostspannplatten gemacht. Jetzt machen sie viel mit Glas, das fällt mir viel verstärkt auf. Jetzt machen sie viel Selbstbauweise, das heißt, sie kaufen nur Möbel, die sie dann so selber zusammenbauen und solche Sachen. Sie dann so einrichten, dass sie sagen, okay, nicht für 10 Jahre, nicht für 15 Jahre, ja, maximal vielleicht für 3-4 Jahre.
Mhm.
Dann ist der aber modern und dann wieder was anderes rein.
Wenn man jetzt zum Beispiel Holz, also Vollholzmöbel reingibt in den Wohnraum, das ist ja was sehr Langlebiges, das ist ja was sehr Nachhaltiges, wenn ich das dann zum Beispiel oder einen Tisch wieder abschleife, irgendwelche Kratzer oder so kann man ja dann ausschleifen und wieder ölen. Das ist ja dann für ganz viele Jahre, ja, eigentlich Jahrzehnte auch möglich, dass man das behält, oder?
Das stimmt schon, ja. Aber ich habe so den Eindruck von den Leuten, ja, ich kaufe nicht das, was ich 15 oder 20 Jahre habe, weil was mir nicht mehr gefällt, dann kann ich ja wegschmeißen, dann kaufe ich halt was Neues oder was anderes. Es ist Einstellungssache für die Leute. Ja, ich habe jetzt einmal eine Lehrerin gehabt, da habe ich 4 Erlensessel angeschliffen. Ja, die haben auch dementsprechend was gekostet, bis dass du das alles angeschliffen hast, bis dass du sie wieder geölt hast und das alles. Da sagen wir wieder andere, ja, da kaufe ich mal wieder lieber einen Neigensessel und schmeiße halt die anderen weg.
Mhm.
Derzeit sind wir halt momentan nur in einer Wegwerfgesellschaft und sagen, ja, okay, dann haben wir halt das weg. Oder mir gefällt es nicht mehr, oder wir will was anderes her.
Das hat ja auch seine Grenzen, weil ich meine, das eine sind die Kosten, aber das andere ist natürlich die Umwelt, die Auswirkung auf die Umwelt, wenn man kurzfristig Möbel kauft, die vielleicht sehr billig sind und dann auch entsprechende Ausdünstungen haben. Oder wenn man Sachen kauft, die einfach für lange Zeit schön ausschauen und auch eine andere Wirkung haben, wenn man da reingeht in einen Raum.
Das stimmt, ja. Ich zum Beispiel, wie lange ist das her? Ja, voriges Jahr Ende November. Die hat eine Küche gekauft, aber eine gebraucht. Die hat zum Beispiel bei der Plattform Wilhelm geholt. Die hat mich gefragt, du kannst mir helfen, die abbauen und wieder aufbauen. Die hat gesagt, sie braucht keine neue. Ihr reicht die vollkommen. Die hat 1.100 Euro hat sie gezahlt. Und die Küche hat genauso passt, wie sie es haben wollte. Wir haben keine Arbeitsplatten, nichts herrichten brauchen, gar nichts. Das Einzige, was ich herrichten habe, müssen hinten bei der Seite, beim Hochschrank, weil die Mauer nicht ganz groß war, da habe ich halt so einen Kaveni gekleint und das war alles. Und da Ladelschienen haben wir austauschen müssen, weil das gebrochen ist und die hat noch nicht mehr funktioniert. Und das sind auch Sachen, wo ich sage, ja, es gibt auch wieder Leute, die sagen, okay, sie müssen nichts Neues haben, sie nehmen das auch her und schauen, dass es irgendwie anschleifen oder neu streichen oder einfach so lassen, wie es halt ist. Weil die hat super ausgehabt, die hat nichts gehabt.
Mhm.
Nur, dass sie halt 20 Jahre alt war, die Küche.
Ja. 20 Jahre war die alt?
Ja. Mhm.
Ja, wenn man gut auf die Sachen aufpasst, dann kann man die Sachen auch sehr lang haben. Ja.
Ja.
Was würdest du von all jenen, die zuhören, was würdest du da noch mitgeben wollen?
Ja, mein Fokus ist das, ich habe mir vorher überlegt, brauche ich das, will ich das haben, welchen Nutzen habe ich davon, wenn ich jetzt das wenke, weil es ein Spanplatt ist und ich nehme ein Massivholz her, dann frage ich mich, ich bin ungefähr 90% bin ich in den Räumen, ob ich jetzt in der Firma, in der Werkstatt bin, oder bei der Kundschaft montiert oder daheim, kann man so ungefähr rechnen, bis ungefähr 90% in den Innenräumen, und da schaue ich, dass ich sicher Möbel auch oder so eine Einrichtung habe, oder Gestaltung von den Wänden und von den Fußboden, dass mir gut tut. Dann ist die Überlegung, kann ich es mir leisten, kann ich es mir nicht leisten, und dann sagen wir, ja, okay, dann verzichte ich mal auf einen Skiurlaub oder einen Sommerurlaub und sage, okay, tu mal auf die Sporn und richte mir das halt so rein. Oder ich schaue, okay, ich muss ja nichts Neues haben, dass ich sage, okay, ich nehme irgendwas gebraucht sein und tue das so bearbeitet, dass mir gefällt, so auf die Art. Das war halt das, was ich den Leuten mitgeben würde. Und bewusster werden, welche Vorteile oder welche Nutzen, dass ich davon habe. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine Front habe, die was nur schlicht in einer Maßrichtung ist oder nur eine Holzart ist und sage, ja, ich möchte ein bisschen bunter haben, ich möchte sagen, okay, ich möchte jetzt eine Kirsch haben oder eine Zirnfront haben oder eine Arbeitfront haben, der andere sagt, ja, der andere ist zu viel, der andere sagt, ja, ich habe jetzt einen Büroschrank gekriegt mit verschiedenen Holzarten, ich habe das Gefühl, ich bin in der Waldlichtung und schaue vom Mischwald hin, zum Beispiel.
Mhm. Mhm.
Fürs Auge was und für die Psyche auch, ja.
Ja, ja, klar.
Ja.
Was ich vorher vergessen habe, dich zu fragen, bezüglich dieser Schadstoffausdünstungen. Das eine sind die Sachen, die aus den Klebern rauskommen, aus den Lacken und aus Wandfarben zum Beispiel. Gibt es dann irgendwelche anderen Stoffe, die vielleicht nicht so bekannt sind und die aber auch ausdünsten?
Die Atemluft zum Beispiel, da muss man ja ausatmen. Da gibt's die Gase, was ausdünsten dann. Das heißt, Schwefeldioxid zum Beispiel, das ist halt noch bei den Brennstoffen dabei, bei der Kohle und beim Öl zum Beispiel. Oder das Ammoniak ist nur eine Ausdünstung, aber das betrifft jetzt nicht die Innenräume. Ammoniak ist meistens bei den Düngemitteln dabei, bei der Tierhaltung dabei zum Beispiel.
Was ist mit Formaldehyd?
Formaldehyd ist ein allgemeines Bindemittel und das ist überall drinnen. Zum Beispiel auch im Naturholz ist ein gewisser Anteil von Formaldehyd drinnen. Und da haben sie festgestellt, haben sie gemessen, das BPI in Linz, dass das ein natürliches Formaldehyd ist, was drinnen ist. Das kannst du noch, das bringst du nicht aus, das ist rein. Du kannst es zwar vermeiden, zum Beispiel in der Kosmetik ist Formaldehyd drin, als Bindemittel, ob es in der Seife drin ist, in Lippenstift oder Hautcreme und das alles. Dann ist noch der Feinstaub, zum Beispiel, der Feinstaub ist in der Innenräume, wo man die Duftlampe hat und man zieht die Kerzen und hat oben ein Öl drauf. Die Pflaumen, das was da verbrennt, das sind noch ist auch ein Feinstaub, ein Partikel und das alles. Kleine Rustpartikel sind das und solche Sachen. Die ganzen Verschleißteile von den Reifen und das alles, oder der ganze Sandel, was gesandelt wird, das alles, die sind halt wieder im Außenbereich drin.
Aber das kommt ja durchs Lüften dann auch irgendwo rein, oder?
Ja, kommt davon, wo man ist. Zum Beispiel, das Haus, wo ich jetzt lebe, ist 15 Meter, ist die Bundesstraße entfernt. Ich habe jetzt einen Holzstoß dort und habe jetzt einen Eschenholz dann noch wieder, ein Rundholz. Ja, die ist alles schwarz von der Wurst, von den Autos.
Mhm. Gibt es zum Abschluss noch irgendwas, was du sagen möchtest?
Ich würde mal sagen, die Leute sollen aufs eigene Gefühl losen, hören, spüren und danach handeln, würde ich mal sagen. Wie gesagt, wir haben jetzt ziemlich viel von der dritten Haut gekriegt, weil die dritte Haut sind die Innenräume, die zweite Haut ist das Grund, die erste Haut ist unsere eigene Haut, beziehungsweise was wir halt auch dementsprechend draufschmieren. Ich versuche, dass ich so viel wie möglich Naturmaterialien an meinen Körper los, mein Boot her, schaue ich, dass ich meine Rinderwolle hernehme und das. Wie gesagt, die Leute sollen sich noch selber ein bisschen Gedanken machen, was ihnen gut tut, was ihnen lieber ist. Und es hängt auch viel von der Einstellung von den Leuten ab.
Mhm.
Und jeder hat eine andere Einstellung, jeder hat eine andere Vorstellung. Und das ist auch gut so, weil sonst, wenn jeder die gleiche Einstellung hat, dann ist er mit der Zeit langweilig. Du hast keine Herausforderung für den Mitmenschen, wo du irgendwas mitgestalten willst.
Aber wie du eben gesagt hast, die erste, die zweite, die dritte Haut, alles hat eine Auswirkung, was wir da verwenden. Und so gesehen ist die dritte Haut, jetzt was die Innenräume betrifft und die ganzen Stoffe, die da verwendet werden, ist aus meiner Sicht vielleicht gar nicht so genau beleuchtet bis jetzt. Weil man spürt ja, was einem gefällt und das zum Beispiel mir gefallen Vollholzmöbel total gut. Die halten auch sehr lang und es ist ein ganz anderes Gefühl. Man sieht es einfach an dem, wie sie wirken und was sie ausstrahlen. Da spürt er das Ganze, wer hat es hergestellt, wo ist es gefertigt worden, etc. Das kommt ja da alles mit hinein und das merkt man dann auch, ob das jetzt von fern herkommt oder ob jetzt ein lokaler Tischler das macht. Ist ein Unterschied vom Gefühl her.
Das auch, und wenn ich jetzt ganz kurz zurück auf die Kuchen, weil ich jetzt vorher gekriegt habe von der Hochglanzfront. Wenn ich zum Beispiel einen Kuchen betritt oder die eigene Kuchen hernehmen würde, und diese Hochglanz, die ist so steril, so rein und alles mögliche, und der Hochglanz tut so viel zurückspiegeln. Und da siehst du, wenn jetzt noch einer kommt, das Kastler ist nicht gerade eingerichtet, die Front ist schenkt ein bisschen schief, mehr Millimeter unten. Und dann, wenn du jetzt einen Kuchenkastel angreifst und du erwischst den Griff und du erwischst die Oberfläche, dann hast du wieder die ganzen Topper drauf und das heißt, und das kann schon sein, dass noch gewisse Leute noch auf diesen Stress haben und so, die Kuchen sollen sauer sein, die sollen viel kapeller sein, jetzt ist ein Hochglanz, jetzt muss ich wieder putzen, weil jetzt kann man bekannt, jetzt kann man wieder Freunde, jetzt haben die und die alle eingegangen, da fängt der Stress auch wieder an.
Ja, es hat alles Auswirkungen, für was man sich entscheidet,
Ja, genau.
Und ich finde da zum Beispiel so ein Holz, ein Vollholztisch, der hat eine gewisse Geschichte, wenn man da die Kratzer auch teilweise drauf sieht und man kann sie ja wieder ausschleifen, aber man macht man jetzt auch nicht so häufig. Aber es hat dann eine gewisse Individualität, eine gewisse Geschichte, die seinen Reiz hat, finde ich. Also mir gefällt das viel besser, als wenn das alles ganz glatt ist und da spürt man nichts mehr.
Und das ist jetzt bei einem Naturprodukt auch so, wenn ich jetzt eine Massivholzplatte hernehme von Tisch oder von einer Arbeitsplatte, und die tue das Öl, dann tut sich die gelbe Oberfläche statisch nicht so stark aufladen, als wie eine lackierte Oberfläche. Und da braucht man auch wieder weniger reinigen oder weniger putzen. Sobald das sich eine Oberfläche statisch aufladen tut, dann tut sich die Staubpartikel ablenkt wird und man muss halt ein bisschen mehr putzen, das heißt. Das ist auch wieder ein Vorteil.
Ja, absolut. Ja, vielen Dank, Hans-Peter, für deine Einblicke in dieses wichtige Thema, finde ich, weil es die dritte Haut ist und wir uns doch sehr viel in Innenräumen grundsätzlich aufhalten. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und da deine Erfahrungen und dein Wissen da geteilt hast.
Ich danke dir für die Einladung.
Sehr gerne. Und zum Abschluss gibt es, wie gewohnt, die Frage einfach zum Nachdenken. Wie rein ist die Luft in deinem Zuhause?